Okay, herzlich willkommen bei mir zu Hause. Heute wird der Begriff, der Titel der Sendung etwas ausgedehnt, weil ich bin nicht bei mir zu Hause, ich bin bei meinen Eltern zu Hause. Aber technisch gesehen könnte man sagen, dass das auch ein bisschen mein Zuhause ist. Ich habe auch heute dafür ganz besondere Gäste da, nämlich meine beiden Eltern. Die haben sich bereit erklärt, interviewt zu werden für den Podcast, was mich sehr, sehr freut. Und den Titel, den habe ich den beiden noch gar nicht verraten, der Titel der Ausgabe nennt, wie lebt man glücklich und zufrieden? Und dafür interviewe ich jetzt meine beiden Eltern nacheinander. Das ist leider wegen technischen Beschränkungen ein wenig so gelöst, dass jeder einzeln quasi hier sitzt. Aber vielleicht schneide ich das zusammen oder ich lasse beide am Stück hintereinander weglaufen. Wir gucken mal, wie es läuft. Und ja, jetzt begrüße ich auch damit ganz herzlich meine Mama als ersten Gast. Hallo Mama.
Hallo Niklas.
Na, wie geht's dir?
Gut.
Schön. Schön, ja. dass ihr euch bereit erklärt habt. Ich freue mich wirklich sehr. Ja, und der Titel ist ja, wie lebt man glücklich und zufrieden? Weil so wie ich euch beurteile, würde ich sagen, dass ihr glücklich und zufrieden lebt. Aber vielleicht kannst du das mal selber beurteilen. Würdest du selber von dir und deinem Leben sagen, dass es glücklich und zufrieden ist?
Ja, es ist auf jeden Fall glücklich und zufrieden. Wobei wir ja, sag ich mal, im letzten Drittel angekommen sind sozusagen und im Moment sehr viel genießen können. Mhm. Arbeitsleben überwiegend hinter uns gelassen haben und Leben genießen können. Das ist und das unheimliche Glück haben, das auch zu können.
Mhm. Das ist echt schön. Ja, das glaube ich wohl. Ihr seid jetzt beide in Rente, richtig? Also ihr arbeitet nicht mehr?
So ein bisschen noch arbeiten, ein bisschen Rente. So, okay. So eine Übergangszeit, aber das Nichtarbeiten überwiegt.
Okay, ihr seid auf jeden Fall da angekommen, wo, glaube ich, viele Leute drauf hinfiebern, zumindest die, die nicht gerne arbeiten oder die lange irgendwie schon gearbeitet haben. Und ich würde jetzt einfach mal ein bisschen zurückspringen und erstmal damit einsteigen, wie das so eigentlich war, Kinder zu bekommen, weil das war ja ein, ich stelle mir das als sehr lebensverändernden Schritt vor, weil wenn ich mich jetzt, ich bin jetzt 25, wenn ich jetzt Kinder bekommen würde, ich müsste mein ganzes Leben umstellen und mein aktuelles Leben ist auf jeden Fall nicht darauf ausgelegt, dass ich jetzt gerade ein Kind haben könnte. Wie alt warst du, als du dein erstes Kind bekommen hast und was war das für ein Moment?
Also ich war 31 bei der Geburt von deinem Bruder Jan und 34 bei deiner Geburt. Und es ist tatsächlich eine unglaubliche Veränderung. Also ich war mit 25 mit der Ausbildung fertig und habe dann eben fast 6 Jahre gearbeitet. Und dann kommt man eben aus so einem Rhythmus und abends auch weggehen können, Urlaub machen können, wie man will, kommt man komplett raus und wird von so einem kleinen Wicht in Anspruch genommen. Und das ist schon enorm. Und ich habe dann auch manchmal gesagt, der liebe Gott, mach die Babys extra so süß, weil man braucht diese Liebe und dass sie so süß sind und man einfach alles bereit ist zu machen und auch ganz viele Opfer gibt.
Und weil die Nerven ansonsten.
Ja, nicht nur. Also nein, das ist natürlich total viele schöne Momente, aber es ist auch viel Anstrengendes, vor allen Dingen, wenn man nachts nicht schlafen kann. Also ich habe auch relativ früh wieder angefangen zu arbeiten und ich weiß noch, dass ich in eine Besprechung gegangen bin und ich arbeite in einem technischen Beruf und damals war es so, da waren in den Besprechungen halt tatsächlich eigentlich nur Männer. Die einzige Frau, die noch mit im Raum war, war die Sekretärin, die den Kaffee eingeschüttet hat. Und das Erste, was mir aus ganzem Herzen über die Lippen kam, war, ich bin so müde. Weil ich, also es ist schon schwer, ne? Nicht schlafen zu können und viele Sachen umstellen zu müssen. Das ist schon ein...
War das damals auch irgendwie schwierig? Weil man hat das ja häufig so, dass Frauen, wenn sie Mütter werden, werden die manchmal irgendwie am Arbeitsplatz benachteiligt oder müssen dann... also hast du das Gefühl, das war ein bisschen schwieriger, als du Mutter geworden bist? Oder wie ist das aufgenommen worden in der Arbeitswelt?
Also es war schon ein bisschen schwierig, weil ich zu dem Zeitpunkt, als ich schwanger geworden bin, in der Firma meines Onkels beschäftigt war und das Verhältnis zu ihm leider nicht mehr besonders gut war. Und dann habe ich immer überlegt, ja, was mache ich denn jetzt? Was mache ich denn jetzt? Weil wenn ich ihn gebeten hätte, mir eine Teilzeitstelle anzubieten, dann hätte er das eben ablehnen können. Und das war immer so ein Hin und Her. Was mache ich? Kündige ich? Gehe ich auf eine volle Stelle? Wusste ich gar nicht, wie ich das hinkriegen sollte. Und so. Und dann habe ich das Glück gehabt, dass mir meine erste mein erster Auftrag zukam. sodass ich meinem Onkel einfach eine Kündigung schreiben konnte und dann selbstständig geworden bin und damit halt auch alles alleine organisieren musste, wo das Kind betreut ist in der Zeit und wie man das mit der Arbeit regelt und so.
Und würdest du sagen, dass so Kinder bekommen für dich dazugehört hat, glücklich und zufrieden zu sein im Leben? Oder warum hast du Kinder bekommen?
Also es war schon von Rainer und mir ein Lebenstraum, eine Familie zu haben. Ich war, als ich noch keine Kinder hatte, war ich nicht sicher, ob es mich hundertprozentig glücklich macht. Jetzt im Nachhinein weiß man, dass ich auch die ganzen Mühen, das ist ja nicht nur ein paar Monate nicht schlafen können, das geht ja noch weiter.
Ich bin 25 und ich brauche noch eure Hilfe.
Ja, aber nein, aber so Sachen, wie wenn man die Kinder in der Schule betreut oder du kannst dich vielleicht ein bisschen an deine Pubertät erinnern.
Was soll das denn jetzt heißen?
Die war sehr anstrengend. Das war echt anstrengend. Und dann jetzt im Nachhinein freue ich mich wahnsinnig, weil so Familie zu haben und euch zu beobachten, was ihr macht und welchen Weg ihr geht und euch zu sehen, ja, das ist schon toll.
Okay, ja. Okay. Und ja, du hast ja gerade auch schon mal deinen Mann erwähnt, mein Vater, mein Papa. Und ihr seid ja auch noch verheiratet, was ja auch nicht häufig ist. Ich glaube, ich habe irgendwie so eine Statistik mal gelesen, die Hälfte aller Ehen oder sowas wird aufgelöst, aber ihr seid jetzt mittlerweile seit 83 Jahren verheiratet.
33. Im Juli 33.
Okay, also ihr seid schon wirklich sehr, sehr lange verheiratet und nicht nur das, ihr kennt euch auch sehr lange. Vielleicht kannst du mal erklären, wie du meinen Vater kennengelernt hast.
Bei der Einschulung ins Gymnasium, da war ich 9 Jahre alt. Wir sind in die gleiche Klasse eingeschult worden, in die Klasse 5C. Und
ich war auch in der Klasse 5C.
Du warst auch in der 5C.
Hey, krass.
Hat mich sehr gefreut.
Ja. Ja, ich war auf der gleichen Schule.
Auf der gleichen Schule, Klasse 5C und mit dem gleichen Notendurchschnitt, wie ich Abi gemacht an der Schule.
Das war nicht total schlecht. Irre. Nicht schlecht. Hätte ich auch nicht gedacht, jetzt letzten Endes, wenn ich meine Schulzeit nochmal passieren lasse, dass sie so gut gewesen ist.
Aber Rainer und ich haben uns lange, ja, zwei Schüler nebeneinander und eigentlich konnten wir nichts miteinander anfangen. Und letztendlich zusammengekommen sind wir mit der Klassenfahrt des Mathe-Leistungskurses, der nach Straßburg ging.
Also das ist dann schon irgendwie in der Abi-Zeit irgendwie gewesen später?
Ja, ich glaube, also damals, wir haben ja auch noch 13 Schuljahre gehabt und das müsste 11. Schuljahr gewesen sein.
Was warst du für eine Schülerin?
Eine sehr brave und sehr fleißige.
Warst du immer ganz vorne?
Nee, wir haben keine Reihen. Wir haben ganz oft eigentlich eine U-Form gehabt. Ganz selten.
Aber
so
da kann man ja auch vorne oder hinten sitzen, nah am Lehrer.
In der Mitte, nicht hinten. Hinten war der Rainer, glaube ich.
Weil ich saß meistens auch so mittel, aber ich saß nie gerne weit vorne, weil ich habe nie gerne Hausaufgaben gemacht und ich habe auch selten Hausaufgaben gemacht. Deswegen, und das sieht man halt sehr schnell, wenn du eben im Unterricht noch die Hausaufgaben vom Nachbarn irgendwie abschreibst. Hast du Hausaufgaben gemacht?
Ja.
Immer?
Ja, ich würde sagen, fast immer.
Okay,
ich war ja wirklich so eine brave Schülerin.
Und woher glaubst du, kam das, dass du so fleißig und so brav warst in der Schule?
Also es hat mir eigentlich immer auch Spaß gemacht, in die Schule zu gehen. Und ich habe das eigentlich überwiegend gerne gemacht. Natürlich gab es auch Fächer, die mir unheimlich schwer gefallen sind. Also ich habe auch Gott sei Dank nur ein halbes Jahr Chemie gehabt. Das ist für mich, das verstehe ich gar nicht. In Physik habe ich mich irgendwie so durchgebissen. Aber gerade so Fächer, also Sprachen war auch für mich Fleißarbeit, aber Mathe und Deutsch habe ich geliebt, also echt gerne gemacht. Und ich glaube, also ich im Nachhinein denke ich, es ist mir auch schwer gefallen, von der Schule wegzugehen. Die hat mir so eine Ordnung gegeben und da wusste ich, wie alles läuft. Ich bin einfach gerne zur Schule gegangen.
Und wie war das quasi, was hast du so ein bisschen für die Schulzeit von zu Hause mitbekommen? Also wurde dir schon gesagt, dass du gute Noten schreiben sollst? Und also gab es irgendwie eine Art von Druck oder irgendwas von zu Hause, wie du die Schulzeit angehen sollst?
Nee. Gar nicht? Ich glaube, dadurch, dass ich auch relativ gute Noten hatte, ich war einfach so ein Selbstläufer. Meine Eltern mussten sich bei mir gar nicht kümmern. Und da dann mein Bruder, ein Jahr jünger, das absolute Gegenteil war, war das eher so das Sorgenkind. Und was ich dann eher vermisst habe, war das Lob, weil im Nachhinein habe ich so das Gefühl, dass sie mich nicht allzu sehr loben wollten, weil daneben immer der Jörg saß, der wo nichts zu loben war. Und dann haben sie es bei mir nicht so in den Vordergrund gestellt. Was aber auch sehr interessant war, ich war in Anführungsstrichen sowas wie ein Arbeiterkind. Mhm. Und das war die Zeit, und seit 68, 69, wo es eigentlich auch politisch darum ging, mehr Chancen für alle zu schaffen und eben auch zu versuchen, ich sag mal Arbeiterkinder etc., auf die Gymnasien zu bekommen. Mhm. Also war also eigentlich noch bis Mitte der 60er Jahre normal, dass jemand wie ich oder aus solchen Arbeits- oder Verhältnissen, das hört sich jetzt blöd an, auf die Hauptschule oder auf die Realschule gegangen ist. Und ich weiß noch, dass meine Eltern einfach auch, also mein Vater war schon auf dem Gymnasium, hat das aber das nicht geschafft. Mhm. Meine Mutter hat wegen der ganzen Situation nach dem Krieg keine Chance gehabt. Und dann haben die das absolut gefördert und für die war das ganz selbstverständlich, mich aufs Gymnasium zu schicken. Und dann haben die Nachbarn gesagt, haltet ihr euch für was Besseres? Mhm. Ein Jahr später haben die das auch gemacht, weil das war genauso gerade die Umbruch.
So vorgegeben, so
das war die Umbruchzeit, wo man das auch förderte und wo ich auch das Gefühl hatte, dass manche Lehrer mich auch so gesehen haben, dass sie mich gefördert haben.
Okay, und wenn ich jetzt hier die, sag ich mal, 15-, 16-jährige Ute sitzen hätte, was glaubst du, was wäre für die eine Definition von glücklich und zufriedenes Leben? Erinnerst du dich, ob du damals schon irgendwie Vorstellungen hattest, was du willst vom Leben? Mhm. Willst du studieren und dann arbeiten? Willst du eine Familie gründen? Hast du da so ungefähr eine Idee, was so deine Idee oder deine Vorstellung war, wie dein Leben ablaufen würde?
Also, ich hätte noch keine berufliche Vorstellung gehabt. Es gab da mal so eine Idee, Lehrerin zu werden, aber nee, das wusste ich noch nicht. Also ich glaube, eine Sache ist mir immer sehr wichtig gewesen, so möglichst viel Harmonie um mich drum herum. Mhm. Ich scheue Streit und finde das auch nicht gut. Ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass meine Eltern sich eigentlich auch relativ viel gestritten haben. Das fand ich nicht so gut. Mhm. Und auf jeden Fall wollte ich dann eben auch eine Partnerschaft und so meinen Traummann. Ja, und ich muss auch sagen, dass der Rainer wirklich meine große Liebe ist.
Oh.
So.
Ist so süß.
Und ja, und dann mit so jemanden Familie zu gründen, wobei man sagen muss, es ist nicht alles Traum nachher. Ne? Also es gibt unglaublich viele, ja, es gibt total viele Situationen, wo man Kompromisse eingehen muss. Man streitet sich auch als Ehepaar und es ist dann nicht ganz so rosa, wie man sich das vielleicht erhofft hat, aber ja, und das war, also denke mal, viel Harmonie. Beruflich hatte ich noch keine großartigen Gedanken, aber ich denke, ich hätte mich sicherlich so oder so immer für ein Studium oder so entschieden. Ja, kann man so sagen.
Und wenn jetzt jemand, bevor du mit Rainer zusammengekommen bist, wenn jemand irgendwie jetzt zu dir gekommen wäre und gesagt hätte, siehst du den Typen da, das wird mal dein Ehemann und mit dem hast du zwei Kinder, hättest du gesagt, mit dem? Oder fandst du den damals schon gut? Oder?
Meinst du jetzt den Rainer oder jemand anderes?
Ja, Rainer, genau.
Mit 15, 16, ja, da fand ich den natürlich schon gut.
Okay.
Das war schon eine Zeit.
Ja,
weil es gab auch andere Jungs, die ich nett fand. Aber
nicht zu laut sagen jetzt.
Das weiß er.
Weil der war nämlich ganz anders als du, ne? Der war irgendwie ein bisschen, also da werde ich gleich auch bestimmt mit ihm nochmal drüber reden, aber wie würdest du ihn so beschreiben?
Er war der totale Chaot in der Schule, total. Er war also auch für manche Lehrer wirklich ein rotes Tuch. Er war auffällig, sehr, also teilweise Probleme gehabt mit den Noten und so, frech, aufmüpfig, aber auch sehr beliebt, ein guter Sportler und so. Mhm. Bei vielen auch beliebt und ich weiß, dass er mich teilweise mit 14, 15 mit Witzen, die ich noch gar nicht verstanden habe, unglaublich in Verlegenheit gebracht hat. Also vielleicht auch reifer, da natürlich auch irgendwann schon eine Freundin gehabt und schon geraucht, in der Raucherecke gestanden, total cool, mit dem Moped in die Schule gekommen. Also
so ein Gangster.
Mehr so der Coole mit langen Haaren. Ne?
Ja, das stelle ich mir auf jeden Fall. Ich finde es interessant, weil ihr, also das finde ich immer schon interessant an eurer Beziehung, dass ihr so gegenteilig seid. Also das oder zumindest in der Schulzeit so gegenteilig wart, dass ihr wirklich eben so die beiden extremen Pole der Klasse, zumindest in meinem Kopf ist es so, ihr wart so.
Das waren wir relativ lange. Und ich glaube, für viele Lehrer war das dann, da waren wir, ich meine, es war 11. Schuljahr, als wir zusammengekommen sind, waren viele Lehrer sehr erstaunt. Beim Physiklehrer ging meine Note ganz langsam immer, weil ich war die Einzige in Physikkurses und ich war so das Vorzeigemädel. Und dann war der Rainer aber für ihn ganz furchtbar. Und meine Note ging so ganz langsam runter bis zum Abitur. Habe ich früh genug Abi gemacht. Und dann war es aber auch, kam auch die Veränderung. Wir haben zum Beispiel dann für Mathe viel zusammengelernt oder ja, unser Abi auch schon gemeinsam überlegt. Und da kam beim Rainer auch so langsam die Veränderung, dass er auch in manchen Dingen vernünftiger wurde und so.
Und wart ihr von da aus durchgehend zusammen?
Nee, waren wir nicht. So ungefähr ein Jahr nach dem Abi, ich bin also zum Studieren nach Hannover gegangen und habe mehr so ein, also das Fach, was ich studiert habe, das hieß damals Landespflege, wo es um Umweltschutz und ja auch natürlich Gartenarchitektur ging und Landschaftspflege etc. Und ich sage immer, um meine Kommilitonen zu beschreiben, gibt es zwei Stichwörter, Latzhose und selbstgestrickte Socken. Das war so der Typ Student Landespflege.
Ja.
Und der Rainer ist nach Köln gegangen, hat Sport studiert und da bei den Leuten ging es um Surfbretter und Skiurlaub. Und das waren wirklich zwei Welten, wo wir uns dann, ich sag mal, zwei Jahre nach dem Abi gesagt haben, nee, passt nicht. Und uns dann für ungefähr drei Jahre getrennt haben. Also ohne, dass einer von uns beiden traurig war am Anfang. So wirklich so auseinandergegangen, ganz in Ruhe.
Und
erstmal eine Zeit lang keinen Kontakt gehabt haben und dann kam so langsam wieder der Kontakt. Da muss man überlegen, es gab kein Handy.
Brieftauben dann damals.
Ja, der Rainer ist einmal, der ist mal fast 300 Kilometer gefahren, ohne zu wissen, dass ich nicht zu Hause bin und musste die Nacht im Auto verbringen.
Bis ich am Weil er dich überraschen wollte.
Ja, er wollte mich irgendwie besuchen und ich habe zu der Zeit bei einer Familie die Kinder betreut und habe da geschlafen.
Halt das Mikrofon und, ruhig näher, ein bisschen näher.
Ah, okay, genau. Und dann musste er die Nacht im Auto verbringen, bis ich am nächsten Tag gekommen bin, weil meine Vermieterin wollte ihn nicht einfach in die Wohnung lassen. Also wie gesagt, Handy gab es nicht, Briefe, also ich habe die auch noch irgendwo.
Okay, also ihr habt euch Briefe geschrieben.
Man fängt an, Briefe zu schreiben, viele Briefe.
Okay, weil ihr euch vermisst habt.
Ja, weil man so langsam haben wir wieder Kontakt aufgenommen und...
Aber stell es mir nochmal einen heftigeren Schritt vor als jetzt heutzutage, weil wenn ich jetzt jemandem schreiben möchte, den ich drei Jahre nicht gesehen habe, dann muss ich nur einmal mein Handy rausholen und auf Facebook eine Nachricht, hey, wie geht's, schreiben. Und es ist gar kein Aufwand, aber wirklich sich hinzusetzen, einen Brief zu schreiben, die Adresse von der Person irgendwie rauszusuchen, nachdem man jetzt vielleicht ein paar Jahre keinen Kontakt hatte, das ist ja nochmal ein extremerer oder nochmal ein bisschen aufwendiger. War halt damals vielleicht auch ein bisschen normaler, aber
war normal.
Trotzdem ja, schon ein Aufwand eigentlich.
Ja, ich hatte auch am Anfang noch kein Telefon. Das heißt, ich musste abends um die Ecke in die Telefonzelle, da ist man erst ab 18 Uhr hingegangen, weil ab 18 Uhr war das Telefonieren billiger. Und ich wusste, wenn man in der Telefonzelle 50 Pfennig einwirft, dann bleibt das hängen. Dann konnte man lange telefonieren, bis eben irgendjemand hinten draußen stand und geklopft hat und jetzt soll man endlich mal fertig werden.
Ich, in meinem Kopf romantisiere ich manchmal so ein bisschen diese Zeit, weil ich das ja natürlich nicht so richtig erlebt habe, dadurch, dass ich eigentlich mehr oder weniger mit dem Internet und Handys schon sehr früh aufgewachsen bin. Also ich erinnere mich an ein paar Jahre ohne Telefon und ich wusste auch noch, dass ich so von meinen besten Freunden die Festnetznummern alle auswendig kannte, weil man die halt häufig angerufen hat und gefragt hat, ob die Bock haben zu spielen. Aber sowas irgendwie, so eine Studentenzeit, also ich finde es manchmal ein bisschen schade, weil man durch das Handy und durch Social Media und so vernetzt ist, dass man ja das Gefühl hat, ich habe super viele Verbindungen, super viele Freunde, aber kenne die halt alle eigentlich nur durch ihr Bild, was sie online
oder
von sich
Facebook
darstellen.
Oder Facebook, das
so
ist viel mehr, als man eigentlich wahrnehmen kann. Aber auf der anderen Seite, wenn ich jetzt an die Studentenzeit denke und man hat nicht 1000 Leute über Facebook oder so, sondern diejenigen, mit denen man die ganze Zeit was hat, es ist natürlich viel einfacher, sich zu verabreden, sich zu treffen und solche Sachen. Von daher finde ich das schon ein Riesenfortschritt, Internet zu haben.
Okay. Und dann bist du irgendwann wieder, dann seid ihr irgendwann wieder zusammengekommen oder zusammengezogen oder sowas?
Ja, erst so zusammengekommen. Also Rainer hatte sich immer schon wieder gemeldet und wir haben was gemacht und dann hat es halt ein trauriges Erlebnis gegeben, weil mein Bruder tödlich verunglückt ist. Und da hat sich einfach auch gezeigt, wie wichtig diese Beziehung eigentlich ist.
Und da war er da für dich?
Und da war er da für mich und dann sind wir wieder zusammengekommen.
Okay.
Und dann sind wir ein Jahr später auch zusammengezogen. Dann bin ich von Hannover nach Köln und wir sind zusammengezogen.
Genau. Okay. Wahnsinn. Das ist echt eine, ich finde es echt eine ganz schöne Geschichte, irgendwie dadurch, dass ihr euch halt schon seit der 5. Klasse kennt. Das ist natürlich ganz schön krass. Das haben, glaube ich, nicht viele Leute so, dieses typische Highschool-Sweetheart, sagt man ja, dass man dann noch zusammenkommt und zusammenbleibt, das finde ich echt cool. Und was ich immer so, ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, dass ihr einen relativ klaren Lebensplan ab irgendeinem gewissen Punkt hattet zusammen, dass ihr irgendwie sagt, so, wir verfolgen das, und also so als Beispiel, dass ihr das halt alles so ungefähr durchgezogen habt, weißt du? Also ich bin jetzt Mitte 20, ich habe jetzt 5 Jahre in einem Job gearbeitet und habe so das Gefühl, ich weiß gar nicht, wie lange ich noch weiter diese Schiene fahren werde. Ich habe ja jetzt schon einmal den Job so ein bisschen gewechselt, und das wird mich wahrscheinlich noch häufiger betreffen, und ich habe auch das Gefühl, dass ich das will, ja, dass ich so ein bisschen Abwechslung möchte und verschiedene Sachen. Und ich habe so das Gefühl, ihr hattet so einen Weg, den ihr so ein bisschen gegangen seid. Also vielleicht war das auch damals das Ding, man studiert und hatte
ja, aber
Job.
Es gab schon Weichen irgendwo zwischendurch, ne? Weil, also als wir zusammengezogen sind, haben wir beide noch studiert. Ich war aber kurz vorm Ende, und als ich dann angefangen habe zu arbeiten, wollte ich natürlich erstmal in Köln auch bleiben, weil der Rainer da halt studiert hat. Die erste Stelle hatte ich ungefähr 1,5 Jahre, ein bisschen länger. Und dann konnte ich bei meinem Vater in der Firma anfangen und musste dann immer 70 Kilometer zur Arbeit fahren. Ja. Und für den Rainer war es so, dass er kaum noch in die Uni musste, sondern viel eigentlich zu Hause gelernt hat. Und dann haben wir uns entschieden, umzuziehen. Also wir haben natürlich auch geguckt, ja, wer arbeitet jetzt gerade wo? Mhm. Und natürlich ging es auch darum, wo hast du jetzt eine Stelle gefunden? Und dann sind wir eben umgezogen, sodass ich, die gearbeitet hat, es nicht so weit hatte zur Arbeit. Und Rainer hat sein Studium zu Ende gemacht. Mhm. Dann hat er natürlich auch wieder versucht, nahe zu diesem Wohnort, damit ich weiterarbeiten konnte, Arbeit zu finden. Hat auch geklappt. Aber er hat sich zwischendurch mal in Flensburg beworben. Und dann hätten wir unser Leben auch umgestellt. Es hat dann, man hat so bestimmte Weichen, wo man guckt. Und im schlimmsten Fall, eventuell muss man halt auch was anders machen. Aber was für uns beide, denke ich, schon klar war, ja, dass wir natürlich das Studium zu Ende machen wollten. Und beim Rainer gibt's ja dann nicht so viel Auswahl, ne? Dann wirst du halt, machst eine Facharztausbildung. Das war bei ihm halt auch schwer, weil er relativ lange in der Chirurgie hängen geblieben ist, und dann diese orthopädische Stelle, das hat unglaublich lange gedauert, bis er die hatte. Und dann, dass er da seinen Facharzt machen kann. Das ist halt in diesem Beruf so, dass die allermeisten eine Facharztausbildung machen. Und ich habe in der Zeit halt immer schon gearbeitet und fand das eigentlich auch sehr angenehm bei meinem Vater da in der Firma, bis eben zur Geburt vom Jan. Wo ich mich dann selbstständig gemacht habe. Und ja, das sind so, also als der Rainer auch seinen Facharzt hatte, war das ja dann auch wieder ein glücklicher Zufall, dass er das angeboten bekommen hat, diese Praxis da zu eröffnen. Es wäre sonst, also es gibt schon so Weichen.
Ja, ja. Ich denke mal, ich werde auch noch viel mit ihm nachher drüber so ein bisschen reden, wie es bei ihm gelaufen ist. Ich würde mich nochmal ganz gerne ein bisschen auf deinen Beruf konzentrieren, weil du hast dann ja auch mehr oder weniger dein ganzes Leben lang den einen Beruf ausgeübt. Du hast nachher Rainer noch ein bisschen geholfen, so in seinem Job, aber du hast eigentlich viele Jahre lang warst du Garten- und Landschaftsarchitektin, eben auch selbstständig, und dein Vater hat im Grunde einen ähnlichen Beruf ausgeübt, und dadurch bist du ja auch dazu so ein bisschen gekommen, das zu machen. Würdest du jetzt so in Retrospektive sagen, du würdest das alles nochmal genauso machen, wenn du die gleiche Wahl hättest, oder hättest du irgendwas anders?
Also wenn gemacht? Als Schülerin, als ich vor dem Abitur stand, hat mein Vater mich natürlich ein bisschen beeinflusst. Er hatte eine Garten- und Landschaftsbaufirma und kannte Leute, die das studiert haben, was ich studiert habe, die dann aber zur Stadt Düsseldorf gegangen sind. Also mein Vater hatte eben viel mit der Stadt Düsseldorf zu tun. Und die natürlich einen sehr sicheren Beruf hatten. Und damals war es noch so, dass derjenige, der an der Uni war, auch deutlich mehr verdient hat als derjenige, der von der Fachhochschule kam. Und so hat mein Vater das sehr gut gefunden. Und ich habe mich auch darauf eingelassen, dass ich an die Uni gegangen bin, um mein Diplom-Ingenieur zu machen. Wenn ich damals gewusst hätte, was ich einige Jahre später erfahren habe, dass ich halt auch kaufmännisch sehr gut bin, und mehr darüber gewusst hätte, hätte ich mir auch sehr gut vorstellen können, dass ich Steuerberaterin geworden wäre. Aber das war für mich, ich wusste davon überhaupt nichts, gar keine Ahnung. Aber im Nachhinein denke ich, okay, das war ein Weg und die Selbstständigkeit fand ich sehr gut, um Familie und Kinder, Familie, Kinder, Beruf zu organisieren. Wir haben es ja auch immer so organisiert, dass ich mein Büro im Haus hatte und da warst du zum Beispiel, als du ganz klein warst, ein ganz ruhiger Kandidat, anders als Jan. Du hast, als du so gerade stehen konntest, ich hatte da eine Puppenstube und ein paar Playmobil-Figuren und dann war 2 Stunden Ruhe. Mit dem Schnuller im Mund wurden die Figuren hin und her geschoben und ich konnte wirklich 2 Stunden konzentriert arbeiten. Krass. Das war mit deinem Bruder überhaupt nicht möglich. Das war toll. Aber natürlich braucht man dann auch so Sachen wie Kinderfrau etc. Aber ich habe mit meinem Beruf, also das haben Rainer und ich aber auch besprochen. Das haben wir für uns so festgelegt. Ich hätte natürlich auch überlegen können, dass ich es ganz anders aufziehe, ein großes Büro mache, wo ich, weiß nicht, 50, 60 Stunden in der Woche arbeite und große Baustellen suche. Das haben wir beide für uns eigentlich so beschlossen, dass der Rainer das eher, sag ich mal, den Karriereweg geht und ich, sag ich mal, die kleinere Lösung mache. Das war so für uns wichtiger. Aber das kann man natürlich auch anders machen.
Okay. Ja, ich würde ganz gern als nächstes eigentlich so auf die, auf deine Kinder, auf mich und meinen Bruder zu sprechen kommen. Einmal wird es vielleicht einigen, die gerade zuhören oder zuschauen, aufgefallen sein, dass ich euch Ute und Rainer nenne und nicht Mama und Papa. Weißt du, wie das zustande gekommen ist?
Habe ich auch den Jan mal gefragt, weil der Jan hat irgendwann damit angefangen. Du hast es natürlich nachgemacht. Da war der Jan im letzten Kindergartenjahr. Und damit hat er, dann hat er damit angefangen. Und ich habe gedacht, das läge an einer sehr modernen Erzieherin, die er im Kindergarten hatte, die eben sich mit Vornamen ansprechen ließ. Mhm. Und Jan sagt, nein, es war so, er hat manchmal Mama oder noch schlimm, also Mutter habe ich absolut nicht akzeptiert, ganz furchtbar. Und dann habe ich gesagt, kannst du nicht einfach nur ganz normal Mama sagen? Und dann hat er irgendwann angefangen, Ute und Rainer zu sagen. Ich habe das einfach nie kommentiert, weil ich gesagt habe, die Kinder sollen das so machen, wie sie wollen.
Fandest du das doof oder hast du irgendwie intern
Mutter,
gedacht?
Also Mutter hätte ich, wenn ich das doof gefunden hätte, hätte ich das gesagt, weil wenn ich mit Mutter angesprochen werde, finde ich ganz furchtbar. Und Mama hätte ich jetzt schön gefunden, wenn das weitergemacht hätte, aber Vorname ist absolut okay.
Mittlerweile machen wir das ja auch mehr und mehr, würde ich sagen, dass ich mir das auch versuche wieder anzugewöhnen, weil ich das eigentlich auch ganz schön finde, aber es ist irgendwie, dadurch, dass ich es seit klein auf irgendwie so gemacht habe, für mich so drin, euch mit Vornamen anzusprechen, was halt irgendwie auch, also ich erinnere mich noch, dass viele Freunde manchmal, die dann zu Besuch waren, waren so, sprichst du deine Eltern mit dem Vornamen an? Also, ja,
seltsam, ne?
Ja. Das ist ein bisschen seltsam, aber keine Ahnung, irgendwie hat sich das einfach so entwickelt. Ja, genau, du hast schon so ein bisschen über die Unterschiede geredet von mir und meinem Bruder. Und ich würde auch sagen, dass wir auch super, super unterschiedlich sind. Also ich glaube, er ist immer sehr technisch gewesen und konnte sehr, sehr gut also Mathe und Physik und all diese ganzen Fächer. Und ich war halt immer super kreativ, habe halt eher irgendwie Sprachen und sonst was gemacht, obwohl wir im gleichen Haus aufgewachsen sind. Wir sind auf verschiedene Schulen dann gegangen.
Ab dem Gymnasium.
Ab dem Gymnasium, aber wir haben uns halt echt sehr unterschiedlich entwickelt. Ja. Wie hast du das so als Mutter wahrgenommen, so irgendwie die Kinder? So war schon irgendwie früh klar, so, ah, okay, der ist komplett anders, da müssen wir.
Das merkt man echt schnell. Also so ein Beispiel habe ich immer gesagt, der Jan, wenn der Lego geschenkt bekommen hat, dann ging es nur darum, das Ding zusammenzubauen, also dieses Technische. Und bei dir war es so, wenn du Lego geschenkt bekommen hast, bist du zu deinem großen Bruder gegangen, damit der es zusammenbaut und du hast dann gespielt, richtig gespielt, Köpfe wieder ab und Arme wieder ab und wieder zu neu. Also du warst, das war echt ganz früh und das ist zum Beispiel auch so eine Herausforderung für Eltern zu erkennen, was hat dein Kind eigentlich für einen Charakter und darauf einzugehen. Und zu gucken, ja, was kann ich da fördern? Das weißt du ja auch, der Jan war natürlich, das war für uns einfacher, weil er dann auch noch beim Handball das total klasse fand und Handball gespielt hat. Du hast natürlich auch deinen großen Bruder gerne nachgemacht. Das war viel, dass du den nachgemacht hast.
Am Anfang ganz, ganz viel.
Aber wir haben ja auch gesehen, was du für andere Sachen hattest. Und ich habe dann immer gedacht, was kann man machen? Und dann weißt du ja, dass wir eben irgendwann bin ich halt mit dir nach Düsseldorf Schauspielhaus zum Casting, wo eben dieses Kinder- und Jugendtheater Schauspielunterricht gegeben hat. Und das war dein Ding. Ne?
Habe ich, glaube ich, in der allerersten Folge bei mir zu Hause auch erzählt. Kann ich auch sehr empfehlen, die anzuhören, falls ihr das noch nicht getan habt. Da habe ich dass du eben mich mit 10 irgendwann in der Zeitung gab's einen Ausschnitt. Vielleicht kannst du die Geschichte erzählen.
In der Zeitung wurde darauf hingewiesen, dass da wieder ein Castingtermin ist. Das hatte ich schon ein Jahr vorher gelesen. Aber da war ich beruflich so eingespannt. Ich hatte einfach keine Zeit für diesen Termin. Und dann habe ich mich dann darum gekümmert. Wir sind dahin gefahren und das fand ich auch total gut, weil all diese ehrgeizigen Eltern, die dann da draußen stehen und mein Kind wird Schauspieler, die Schauspiellehrerin hat sofort gesagt, alle draußen bleiben, sie können in 2 Stunden wiederkommen und ihr Kind wieder abholen. Mhm. Und nach den 2 Stunden ohne Kommentar. Und dann rief, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, Friederike, rief sie noch am Abend an und hat gesagt, also da müsste sie gar nicht mehr lange drüber nachdenken, du wärst auf jeden Fall dabei, du wärst einfach klasse. Und das hast du dann ja fast 5 Jahre lang gemacht.
Und das war auch so das erste Mal irgendwie in meinem Leben, dass ich halt irgendwie was für mich hatte, ne? Also dass ich nicht irgendwie was meinem großen Bruder nachgeeifert habe und irgendwie auf Teufel komm raus versucht, Handballer zu sein, obwohl ich klein war, kleine Hände hatte.
Nö, und du warst jetzt nicht schlecht, aber du hast dich immer an ihm gemessen.
Genau, ich war jetzt kein super schlechter Handballer, aber ich würde sagen, ich war nicht der geborene Handballer. Ich glaube, irgendwann hat auch mal irgendwie, ich weiß nicht, ob es ein Familienfreund oder sonst wer war, auf meine Finger geguckt und gesagt, so, das sind keine Handballerhände.
Hat er aber zum Jan auch gesagt.
Ja?
Ja, hat er zum Jan auch gesagt.
Naja, auf jeden Fall habe ich dann irgendwie was gehabt, was irgendwie viel besser für mich gepasst hat. Ja, also da wirklich so, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich finde, ich bin darum so glücklich, dass du irgendwie so wirklich gesagt hast, okay, wie finde ich irgendwie ein Talent oder was irgendwie dem Jungen gut passt und wie kann ich das unterstützen?
Und der Jan hat dich da bewundert bei dem, was du da konntest. Ne? Mhm. Also auch, du hast ja nachher dadurch auch so Qualitäten bekommen, wie locker du auf der Bühne gestanden hast oder solche Sachen oder wie gut du Texte schreiben konntest, was du da, und wenn du den Jan gesagt hast, schreib mal was da und da drüber, dann hat er gesagt, was soll ich denn da drüber schreiben? Ne? Und dir sind Seiten eingefallen. Ne?
Was war nochmal dieses Beispiel, was wir jetzt neulich hatten? Er war ja auch neulich zu Besuch und das war irgendwie, bei mir war es, glaube ich, die Kurvendiskussion. Ja. Es gibt so eine klassische Schulaufgabe, wo man sehr gut sehen kann, wie wir denken. Bei mir, ich musste irgendwie eine Kurve diskutieren und hab dann wirklich geschrieben, ja, hier geht sie hoch, da geht sie runter, da geht sie nach links.
Ja, genau, der Mathelehrer hatte gesagt, diskutiere diese Kurve und da hast du eben das so gesehen. Und der Jan hatte die Aufgabe, im Deutschen hatten sie vorher so verschiedene Ausdrucksweisen und Sprachmittel gelernt. Also zum Beispiel, wie ein Journalist schreibt oder wie ein Romanautor schreibt oder wie ein Sachbuchautor schreibt. Und dann hat er einen Text vorgelegt bekommen und die Frage war, in welcher Sprache wurde dieser Text geschrieben? Und dann hat er hingeschrieben, Deutsch.
Ja, ist ja nicht falsch.
Und das charakterisiert euch beide so sehr, diese Geschichte.
Ja, finde ich auch sehr passend. Was ich gerne wissen würde, ist, habt ihr euch irgendwie, also aufs Elternsein vorbereitet, dass ihr Bücher gelesen habt, Leute ausgefragt, habt ihr, du lachst jetzt schon, was?
Ich lach jetzt schon. Also, ich wusste ja gar nicht, was auf mich zukommt und habe dann in der Schwangerschaft von einer Freundin, ich weiß nicht, 10 Hefte Eltern und habe mich da durchgelesen. Ich wollte natürlich wissen, wie das mit der Geburt funktioniert, wie weh das tut und was man macht und alles mögliche. Ich habe gedacht, ich könnte mich da so drauf vorbereiten, bis ich bei dem ganzen Stapel irgendwann gemerkt habe, jetzt lese ich eine Jahresausgabe oder eine Ausgabe, dass der gleiche Artikel stand vor 2 Jahren schon mal da drin. Und das Merkwürdige ist auch, die Mütter in der Elternzeitschrift, die haben weiße Kleidung an, die Kinder sehen immer rosig aus. Ich bin nachher nur noch mit einem Spucktuch über der Schulter rumgelaufen, ja, und habe eigentlich gar keine Blusen ganz lange mehr angezogen, weil es sich nicht gelohnt hat, irgendwas Schickes und so. Und das habe ich dann irgendwann aufgehört und hatte einen tollen Kinderarzt bei der ersten Erkältung vom Jan. Ich war vollkommen aufgelöst und der hat mich so ein bisschen beruhigt und gesagt, machen Sie nicht so viel Tamtam. Und zum einen, also ich sag mal, nicht so viel Creme und nicht so viele Medikamente und alles ist ganz normal. Und zum anderen auch ruhiger werden. Weil ich weiß noch, glaube ich, beim ersten Kinderarztbesuch, ich hatte so ungefähr das halbe Kinderzimmer dabei. Und nachher wirst du total locker beim zweiten Kind. Ne? Da hast du mit Mühe noch eine Ersatzwindel. Ja. Und wenn du die nicht dabei hast, musst du dir halt was einfallen lassen.
Mhm. Also du bist,
dann wird man
das sagt man ja auch meistens, dass man irgendwie beim ersten Kind, oder das ist total nachvollziehbar, ne, dass du beim ersten Kind halt eben die totale Panik schiebst und denkst, du musst jetzt dich mega anstrengen, hier bloß nichts falsch zu machen. Und beim zweiten Kind ist man dann schon wesentlich entspannter und lässt den Jungen halt mal ein bisschen freier laufen, so ungefähr. Ja. Zumindest hatte ich so ein bisschen das Gefühl, das ist auch das, was, glaube ich...
Das ist bei fast allen, glaube ich, so, dass man dann lockerer wird.
Ja, ja, man merkt, dass es eigentlich...
Du musst es auch, weil sonst kriegst du den Alltag nicht geregelt. Hm. Ja, also als du dann da warst und der Jan musste in den Kindergarten, da wurde nicht lange gewartet, dann musstest du halt wach werden, wurde es gewickelt und dann sind wir zum Kindergarten, um den Jan weg. Hm.
Weil du es eben ganz kurz angesprochen hast, würde ich das nochmal ganz kurz fragen. Wie waren die Geburten? Also gab es irgendwas, was du vorher gelesen hast, was dich darauf vorbereitet hat, wie es war,
Ich habe also einmal meine Schwägerin, Rainers Schwester, gefragt und meine Freundin, die halbes Jahr vorher das erste Kind bekommen hat. Bei beiden war es aber einfach anders. Bei mir, ich hatte keine leichten Geburten. Und bei dir war es auch so, dass du auch mit der Sauglocke nachher geholt werden musstest. Ich weiß auch noch, dass der Arzt, der mich nachher am Krankenbett besucht hat, nach deiner Geburt so zu mir gesagt hat, sie haben uns ja vorhin ein bisschen Sorgen gemacht. Und dann habe ich so gesagt, oh Mann, Kinder kriegen ist, glaube ich, nicht mein Ding. Und dann hat er so gelacht. Und deswegen war es auch so, wie gesagt, ich war 31 und 34 und natürlich überlegt man ein bisschen, ob man noch ein drittes Kind haben möchte. Und das eine ist, dass ich dankbar bin, zwei gesunde Kinder auf die Welt gebracht zu haben. Und zum Zweiten würde ich sagen, wenn du daran denkst, zwei Kinder sind total unterschiedlich, drei sind auch total unterschiedlich, mein Leistungslimit war erreicht. Sich auf zwei Kinder zu konzentrieren. Nee, ich hab wirklich höchsten Respekt vor allen, die mehr als zwei, also drei und vier, also absolut toll, wenn die Leute das machen.
Und jetzt hast du natürlich auch zwei Söhne bekommen. Hättest du dir gewünscht, dass du vielleicht auch eine Tochter dabei gehabt hättest?
Ich hätte schon gerne eine Tochter gehabt. Aber gut, Rainer sagt, das ist schön preiswert geworden, weil ich wahrscheinlich mehr Klamotten gekauft hätte.
Großartig.
Nee, deswegen freue ich mich auf die Schwiegertöchter oder die Freundin.
Wenn es dann soweit ist. Ja. Und du hast... du hast auch eben schon mal ganz kurz angesprochen, dass bei mir die Pubertät ein bisschen schwierig war. Inwiefern war das schwierig für dich?
Du hast du natürlich alle Register gezogen. Ich glaube, das erste Mal ganz doll betrunken warst du mit 15, nachdem die Friederike, die Schauspiellehrerin, aufgehört hat und die ganze Gruppe, da warst du, glaube ich, der Jüngste und ihr habt alle ein Bier getrunken und das war das erste Mal so halbwegs und dann hattest du ja Liebeskummer und dann musstest du ja abends um 10 von irgendeiner Party abgeholt werden. Das war ganz schlimm. Also so, und dann hattest du ja auch mit der einen Freundin auch ein Mädchen, was auch nicht einfach war, die dann viel bei uns gelebt hat. Und das eine war, was uns immer wieder erstaunt hat, dass du trotzdem gute Noten in der Schule abgeliefert hast. Also unglaublich. Aber dann auch mit der Band aufgetreten bist. So Sachen, wo es bis Mitternacht ging. Und wenn die Band in Köln gespielt hat, dann mussten wir halt, wie heißen diese Kästen, die man da durch die Gegend schleppen muss, das ganze Equipment noch nach Mitternacht irgendwo wieder nach Hause bringen, Hängerleihen und was weiß ich. Ne? Also mit der Band die Zeit. Das ist ja noch ein Hobby, das war ist okay, aber du hast halt, sag ich mal, auch viel ausprobiert. Oder wenn wir dir, irgendwann haben wir dir mal was verboten, irgendwas haben wir und gesagt, du bleibst jetzt zu Hause, dann bist du abgehauen, irgendwie über einen Gartenzaun und wir haben nicht gewusst, wo du bist. Und ich habe rumtelefoniert und auch eine Freundin, die da... wo die Mutter auch Klavierlehrerin war oder so, die waren auch ganz erschrocken und haben uns geholfen. Und da warst du bei irgendwelchen sporttreibenden Leuten in der Halle, was ich dann nach zwei Stunden Rumsuchen entdeckt habe. Und das war nicht ganz schlimm. Ne?
Ja, ich glaube, meine Pubertät war echt eine Hausnummer, sag ich mal irgendwie. Also auch wenn ich daran zurückdenke, es war auch ich habe sehr intensiv gefühlt in der Zeit. Also ich weiß, dass meine erste Liebe, die hat so doll wehgetan, als das vorbei war irgendwie und dass ich da lange, das fühlt sich jetzt im Nachhinein fühlt sich wirklich lange an, als wäre es ein Jahr gewesen, was ich da emotional irgendwie verarbeiten musste und das eben auch vielleicht in ungesunden Dingen gesucht habe und getan habe. Aber ich glaube, das ist vielleicht auch so ein bisschen die künstlerische Seele in mir, die dann einfach sehr stark fühlt. Und ich würde auch sagen, bis heute ist das immer noch viel kreativer Antrieb, ja, den ich aus der Zeit gewonnen habe. So, ich glaube, eines der wichtigsten Dinge war so, wir waren irgendwann dann bei einer Therapeutin für ein paar Sitzungen, wo du mich hingefahren hattest. Und die hatte mir dann irgendwie halt damals dann empfohlen, so, ja, wenn du halt so dolle fühlst dann, und du bist in der Band, dann schreib doch Lieder darüber. Und bis dahin haben wir mit der Band halt nie wirklich Liebeslieder oder sowas gesungen, weil wir das doof und albern fanden. Aber dann habe ich irgendwie verstanden eigentlich, was es heißt, authentische Songs zu schreiben. Ja? Also wirklich vom Herzen weg irgendwie zu sagen, so, okay, ich verarbeite jetzt, was mir hier gerade passiert ist. Und das hat mir total geholfen damit. Und die Pubertät war eine krasse Zeit auf jeden Fall. Und was ich noch ansprechen würde, wäre jetzt so most recently, weil ich habe ja auch nach der Abiturzeit erstmal irgendwie direkt was studiert, was mir nicht gefallen hat. Und das stelle ich mir eigentlich auch schwierig vor, weil das war ja dann so der Punkt, wo die Kinder aus dem Haus sind. Aber bei mir war es, glaube ich, sehr ungewiss. Ich meine, ich habe dann irgendwann halt diesen bescheuerten Berufsweg von YouTuber eingeschlagen, den ist ja auch überhaupt nicht, das kann man ja gar nicht erklären, ne? Also wenn ihr irgendwie bei den Großeltern seid oder bei Familienfreunden und Leute fragen, was macht euer Sohn? Und ihr sagt, keine Ahnung, der spielt irgendwie Videospiele im Internet. Wie war das? Was war das für eine Zeit für euch, so als das losgegangen ist?
Das war natürlich für, also Rainer und ich, sag ich mal, sind halt eher so selber natürlich den klassischen Weg gegangen, hätten uns das jetzt im Grunde für die Kinder auch gewünscht, weil so aus unserer Sicht das, sag ich mal, das war, wo wir gut was mit anfangen konnten. Und das war sehr schwer für uns, das zu lernen, was das ist, weil ich sag mal, von E-Sport hatten wir noch nie was gehört. Und ich sag dann immer zu dieser Sache, also es ist ja jetzt schon ein paar Jahre, und am Anfang war es so, dass ich hatte das Gefühl, jedem, der älter war als 30, musste ich eine halbe Stunde lang erklären, was mein Kind macht. Und Leute unter 30 kannten dich teilweise, und ich sage jetzt mal, die wollten ein Autogramm, so in dem, so das war da. Ne, und für Rainer und mich sehr schwer, also auch sehr schwer, du weißt, dass dein Großvater väterlicherseits da sehr viel Probleme mit hatte und wir das auch da rechtfertigen mussten. Und der ist aber doch trotzdem noch eingeschrieben an der Uni. Ja, der ist nur eingeschrieben an der Uni. Und das war schwer. Und auch für Rainer und mich war das ein echter Lernprozess, auch zu sehen, dadurch, dass wir gesehen haben, was du alles machst, welche Leute du kennenlernst, dass das eine Welt ist, die wir gar nicht kannten, die aber groß ist. Und deswegen sage ich ja, ich meine jetzt, ich sag mal auch, wie unsere Regierenden, jemanden wie Frau Merkel oder Politiker, viele, viele haben das, glaube ich, sehr lange nicht ernst genommen, was da möglich ist. Und ich glaube, Frau Merkel hat dann ja auch irgendwann mal so gedacht, okay, jetzt muss sie bei dem, bei dem sie ein Interview gegeben hat.
Le Floyd?
Dass sie ihm, aber ich glaube, das hat die nicht ernst gedacht. Sie hat nur gedacht, naja, es könnten ein paar Wähler dranhängen. Und ich glaube, dass die langsam alle merken, dass das eine ganz andere Welt ist.
Spätestens aber mit diesem Rezo-Video, das hast du ja auch
gesehen.
Mit Rezo
war natürlich auch irre, ne? Und unsere Generation, glaube ich, da sind nicht viele, die das kennen. Und natürlich ist es so, dass wenn ich mich mit Freundinnen treffe und natürlich sagt man, ah, was macht denn deine Tochter und was macht dein Sohn und so weiter, da bist du schon eine außergewöhnliche Geschichte, kann man sagen.
Fandst du das doof? Also fandst du das schwierig, wenn du jetzt in so einer, du bist dann ja durch meine Entscheidung in eine Situation gekommen, die dich so ein bisschen in eine Situation?
Das ist stimmt. Okay. Das ist keine komische Situation. Aber es ist so ein Erklärungsaufwand. Aber also unterm Strich sind Rainer und ich ja wirklich an dem Punkt, also du gehst ja eigentlich sehr zielgerichtet immer irgendwo hin und weißt, wann du es nicht mehr gut findest und was du machst und so. Und das Zweite ist, dass ihr glücklich sein müsst. Und da sehe ich, das ist mir mittlerweile unglaublich wichtig. Und du wirst da irgendeinen Weg gehen, den wir uns halt nicht so vorgeben, weil wir nur mit Diplomen denken und ein Abschlusszeugnis und so ein Zeug, das gibt es da nicht. Und deswegen ich glaube schon, dass wir sehr interessiert uns von dir haben einweisen lassen in diese Welt.
Ja, für mich ist das auf jeden Fall auch immer schwierig gewesen, weil ich halt auch so das Gefühl hatte, so bei mir ist es so drin, dass ich einen Abschluss brauche in irgendwas. Aber dann irgendwie auch nachdem meine Schulzeit vorbei war, war ich so froh, dass ich nicht mehr in irgendwelche Klassen gequetscht wurde, wo ich keinen Bock drauf habe, weil meine Schulzeit lief so zum Glück sehr gut, nicht weil ich jetzt der beste Schüler war, sondern glaube ich, weil ich charismatisch war.
Und das
war viel mehr wert als gut zu sein, wirklich. Weil, genau. Wenn der Lehrer dich mag oder die Lehrerin, und das hat bei mir einfach sehr, sehr gut funktioniert.
Und das Mögen ist ja das eine, aber du hast ja dich dann auch eingebracht in viele Dinge, in Schulprojekte etc., auch mit diesem Charisma und so. Und ich glaube, das ist mit wichtig. Also jetzt nur Scham zu haben oder so, das nützt nichts. Ich glaube, dass die Lehrer da auch viel hinter dir gesehen haben. Und wer hat dich beurteilt? Der Erdkundelehrer. Gibt's ja dieses Abi-Heft. Und der hat ja unter anderem, das fand ich total interessant, dass der dann so geschrieben hat, mit dir werden wir noch viel Spannendes erleben. Langweilig wird's mit dir in Zukunft nicht. Der hat das schon auch gut erkannt.
Ja, Wahnsinn irgendwie. Wir sind, glaube ich, ein bisschen, du hast gerade noch mal ein bisschen schön zum Thema zurückgebracht, weil dir es auch wichtig ist, dass deine Kinder glücklich sind und dann erstmal nicht so sehr unbedingt im Vordergrund steht, was sie jetzt irgendwie machen oder welchen beruflichen Weg sie gehen, sondern dass Glücklichsein so relativ wichtig ist. Und jetzt hast du auch eine ganze Weile lang gearbeitet und bis jetzt eben an einem Punkt angekommen. Ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt mit euch spreche, euch geht's fast so gut wie noch nie. Weiß nicht, ob du das auch so unterschreiben würdest. Was bedeutet glücklich sein und zufrieden sein für dich jetzt heute?
Also jetzt im Moment, sagen wir mal, dadurch, dass der ganze Stress weggefallen ist, also ne, jeder von uns hatte seinen Beruf. Ich habe eben nicht nur meinen Beruf gehabt, du hast das vorhin angesprochen, ich war ja auch bei Rainer in der Praxis. Das war viel zu koordinieren. Und dass das alles weniger geworden ist, ne, dass das Level runtergefahren ist an Aktivitäten, dass man überwiegend seinen Biorhythmus so verleben kann, wenn man überlegt, nee, heute bin ich zu müde. Gartenarbeit kann ich auch noch morgen machen. Oder nee, heute ist schönes Wetter, ich fahre Fahrrad. Euch zu haben, Freunde zu haben, Zeit für die Freunde. Wir sind relativ jung mit der dritten Lebensphase. Also viele unserer Freunde sind noch berufstätig, aber wir können es uns jetzt einteilen. Wir können uns nach denen richten. Das macht viel aus. Also dieses bisschen den eigenen Rhythmus leben zu können. Wenn man da natürlich an Lebensglück denkt, das habe ich ja neulich auch schon gesagt, dann finde ich das im Nachhinein eben auch gut bei uns beiden, dass wir beide selbstständig waren, weil wir auch da uns in vielen Dingen das Leben, also viele Dinge einteilen konnten. Einfach, wir hatten viel zu tun, wir hatten Stress, aber dieses eine Beispiel, was ich immer sage, dass irgendwann hattet ihr beide erst zur zweiten Stunde. Und dann habe ich den Rainer gefragt, sag mal, können wir das nicht so machen, dass du später anfängst zu arbeiten, dann sitzen wir zumindest zusammen am Frühstückstisch. Und das hat er dann ja für immer eingerichtet, also für alle Tage, nicht nur für den einen Tag in der Woche. Und das sind so Sachen, dieses viel gemeinsam Familie leben, das ist natürlich schön. Ich freue mich jetzt auch unheimlich über eure Kontakte oder dass du jetzt zum Beispiel einfach mal sagst, du machst Homeoffice mal ein paar Tage auch bei uns und was man so an Rückmeldungen hat oder das sowas wie der gemeinsame Geburtstag im Januar, das sind schöne Dinge oder auch von euch, von euren Freunden was mitzubekommen, das finde ich einfach toll, das ist schön.
Okay.
Aber ihr lebt halt euer eigenes Leben und es ist für uns halt auch sehr wichtig, was wir so für uns machen, ne? Und ich glaube schon, dass wir überwiegend glücklich und zufrieden sind.
Ja, ich glaube, das ist halt auch was, also gerade glücklich sein, finde ich, wird auch, ist so ein Ding in der Gesellschaft, was so krass verankert ist in so vielem, also in so viel Popkultur, in Werbung und sonst wo. Also da wird eben super viel mitgearbeitet und ich sehe es halt auch so, dass es irgendwo auch einfach ein Gefühl ist, was man fühlt. Ja, man ist mal glücklich, man ist mal traurig, man ist mal dies, man ist mal jenes, aber ich glaube, dass man einfach so eine, und deswegen finde ich zufrieden eigentlich einen viel schöneren Begriff, weil zufrieden kann man fast immer sein. Ja, glücklich kann ich nicht immer sein, das geht nicht, aber zufrieden kann ich durch so eine, das ist so ein bisschen meine eigene Entscheidung. Ja, wie sehe ich meine Umstände und wie stelle ich meine Umstände vielleicht im Leben um, dass ich sagen kann, ich bin hier irgendwie zufrieden. Und ich finde, also für mich, auch wenn ich mein Leben nicht unbedingt so lebe, wie ihr euer Leben gelebt habt, aber für mich seid ihr immer tolle Vorbilder, ja, weil ich sehen kann und sagen kann, oh, guck mal, die haben tolle Dinge in ihrem Leben gemacht und die sind, denen geht's jetzt so gut und die sind gemütlich und leben ihr Leben ziemlich, ziemlich cool und ziemlich ausgelassen. Oder dass ihr, ich glaube, letztes Jahr, als Rainer aufgehört hat zu arbeiten und ihr wart erstmal irgendwie einen Monat in Vietnam backpacken. Das fand ich so beeindruckend und so cool, dass ihr euch sowas auch traut, irgendwie so aus eurer Komfortzone rauszukommen und solche Sachen macht. Oder wir letztes Jahr in Amerika einen Roadtrip gemacht haben und sowas zusammen. Das finde ich halt mega, mega cool. Und in die Zeit bin ich mega, mega dankbar und finde das auch toll. Und habe das Gefühl, dass wir uns jetzt aktuell so gut verstehen wie noch nie, muss ich ehrlich sagen. Also, dass ich so nach der Abi-Zeit erstmal wirklich so meine Hörner abstoßen musste.
Ja, aber also wir haben uns ja trotzdem verstanden oder ja. so, ne? Aber das weißt du. Ja, das weißt du ja auch. Einer meiner Sprüche war ja auch, wenn die Kinder klein sind, gib ihnen Wurzeln und wenn sie groß sind, gib ihnen Flügel. Mhm. Und mir war das, dieses aus dem Nest schubsen nach dem Abitur, war mir ja relativ wichtig. Mhm. Und du weißt, kannst dich vielleicht noch an die Autofahrt nach Berlin erinnern, als wir da den Umzugsanhänger hinten dran hatten und du hast hinten gesessen und hast gefragt, und bist jetzt traurig? Ich so, nö. Also, weil du halt auch so anstrengend warst.
Boah, ja. Mein letztes halbes Jahr zu Hause, das muss ich auch echt nochmal sagen, das tut mir auch echt ein bisschen leid. Ich hab mich so, also ich schlafe halt gerne lange und bin lange, lange nachts wach und das ist halt gar nicht der Lifestyle von euch.
Genau,
ich
das, glaube, also, ja, genau diese unterschiedlichen Lebensrhythmen, das kommt noch dazu.
Ja, ich glaube, ich habe euch gut genervt das letzte halbe Jahr, das, wo ich bei euch
ja, war. Nerven, ich genervt, nerven ist der falsche Ausdruck. Es war anstrengend.
Ne? Okay. Strapaziös war das. Strapaziös. Okay. Ich habe mir gerade so überlegt, dass ich es vielleicht besser fände, wenn ich aus diesem Podcast einfach eine ganze, also das wird jetzt eine ganze Podcast-Folge nur mit dir mhm. und nächste Woche strahle ich dann die ganze Podcast-Folge nur mit Rainer aus. Dann muss ich nur okay. mal ganz kurz gucken, wie lange das jetzt war. Ja. Und dann würde ich aufs Handy gucken, weil ich habe auf Instagram gefragt, ob Leute Fragen an euch haben. Mhm. Das heißt, ich gucke kurz drauf und wenn da eine Frage bei ist, dann stellen wir die.
Alles klar.
Dann machen wir kurz eine Pause. Ich habe es leider verpasst, dass die Kamera ausgegangen ist zwischendurch. Deswegen sind wir jetzt mit dem Video wieder zurück und ich habe noch zwei Fragen von Instagram, die Leute gestellt haben, die würde ich an dich stellen. Einmal, was sagt deine Mama zum Ende von Brillen und Bärten?
Oh, ich bin so traurig. Ich habe das so gerne gehört. Ich habe auch das Gefühl, dass ich den Patrick total gut kenne dadurch und finde es schade.
Ja.
Aber gut, es war immer sehr schön. Das zu hören. Ja. Und auch immer die Kommentare, wenn die, wenn du irgendwas gesagt hast, wo der Patrick sagte, oh oh, deine Mama hört zu.
Ja, das fand ich auch irgendwie schön, weil ich glaube, du hast, weil eine andere Frage fragt auch, ob ihr immer die alle Projekte verfolge, die ich so mache.
Soweit wir darüber Bescheid wissen, eigentlich im Großen und Ganzen, ja, also als du angefangen hast als YouTuber, da waren manche Filme, nee, die habe ich mir nicht angeguckt, da habe ich so kurz reingeguckt, habe ich gedacht, nee, also, aber du weißt, dass wir zum Beispiel ja auch bei einigen ESL-Meisterschaften da waren, ich bin total stolz, ich habe nämlich einmal ein Armband bekommen, da stand drüber, ich wäre über 16 und dürfte Bier trinken. Und also soweit es ging, doch, würde ich sagen, ja, okay. Ich wüsste nicht alles, aber doch schon so einiges.
Okay. Also das war nämlich auch das Ding, wo ich sagen würde, ich hatte so das Gefühl, als das am Anfang losging, hat der Rainer wirklich fast alles geschaut, was ich auf YouTube ich hochgeladen habe. Wirklich fast jedes Video. Aber als dann der Podcast losging und du irgendwann so für dich das entdeckt hast, diesen Podcast zu hören bei, keine Ahnung, Gartenarbeit oder sonst was, habe ich immer nach jeder Folge immer irgendwas von dir. Du hast ja erwähnt, dass dir die Tassen ausgegangen sind. Ich schicke dir ein Paket.
Genau.
Hier sind 85 Tassen. Such dir doch eine aus.
Wie man Spaghetti misst. Das Spaghetti-Maß habe ich euch
Spaghetti, ein Spaghetti-Maß, genau, okay. Sowas in der Richtung. Also du hast immer aufmerksam zugehört und hast dann irgendwie, also so auch irgendwie mit uns ja, den Kontakt gesucht, weil ja, das ist ja irgendwie auch schwierig, wenn ich wohne halt am anderen Ende von Deutschland so ungefähr und da irgendwie dann so den Kontakt zu wahren und das auch zu nutzen, diesen Podcast, das fand ich cool, dass du das so gemacht hast und verstehen. Das war natürlich auch unser größtes Bedenken beim Aufhören, dass wir wussten, unsere Mütter, was, das haben auch, glaube ich, Leute da, uns dann geschrieben, so, was sollen nur eure Mütter jetzt tun? Weil ihr auch immer Thema wart und wir auch immer über euch geredet haben in dem Podcast, ja.
Genau.
Ja, das war abgedreht. Ja. Okay. Ja, ich fand, das war ein sehr schönes Gespräch. Das war eine sehr schöne Podcast-Episode. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
Danke, dass ich interviewt wurde.
Möchtest du noch was an die Leute da draußen richten, die versuchen, glücklich und zufrieden zu leben?
Nee, kann ich nicht so spontan.
Okay, alles gut, kein Stress. Gut, dankeschön auf jeden Fall. Mhm. Und danke euch, dass ihr zugehört habt. Das war die Episode mit meiner Mama. Nächste Woche gibt es dann die Episode mit meinem Papa. Ich hoffe, ich löse das Problem mit dem Kamerabild, dass es nicht wieder ausfällt. Und ja, mir würde das sehr helfen, wenn ihr diesem Podcast auf YouTube oder Spotify oder Twitch, wo auch immer ihr seid, folgt. Jeden Sonntag live auf twitch.tv/nixterboy und jeden Montag dann um 8 Uhr auf den Podcast-Plattformen und auf YouTube und überall. Also, wir sehen uns in der nächsten Ausgabe. Bis dahin.